Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine neue Woche. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Mit Bernd Schwickerath, der ist auch mit dabei.
Wunderbar, Herr Fetzer. Guten Tag.
Ja, dann fangen wir mit der DEL gleich an. Ne? Also wir sind noch im Halbfinale. Das Halbfinale geht weiter. Es wird Back-to-Back gespielt, heute und
vielleicht,
morgen.
Vielleicht, vielleicht.
Wenn es ein Spiel 7 geben sollte, würde Back-to-Back gespielt. Egal, heute ist Spiel 6 zwischen Köln und Ingolstadt und dazu ist gekommen. Ja, unter anderem, weil Heljanko top gespielt hat am Freitag in Spiel 5 und Ingolstadt eben nochmal verkürzt hat in der Serie. 3-0 Sieg.
Absolut, Herr Janko auf jeden Fall der Mann des Spiels, überragend gehalten. Also klar, kann man sich häufiger denken, wenn jemand zu Null spielt, aber das war auch einfach eine überragende Leistung. Klar, man muss sagen, Ingolstadt hat auch besser defensiv gespielt als in den Spielen davor, aber ich fand, die Kölner hatten nicht nur am Anfang hatten die wirklich mehr vom Spiel. Gut, sie haben jetzt im Endeffekt nur 18 Mal aufs Tor geschossen, aber insgesamt, finde ich, war das echt schon ein ordentlicher Auftritt von den Kölnern und Moritz Müller hat dann nachher auch gesagt, dass es eigentlich sogar ein besserer Auftritt war als in den drei Spielen davor, die sie ja gewonnen haben. Und naja, das waren halt Spiele, wo die Kölner eher hinten drin gestanden haben, dann gut gekontert haben und jetzt hat eher Ingolstadt sich so ein bisschen auf die Defensive verlassen und eben auf Heljanko.
Ja, und ist dann die Kölner Chancenverwertung auch ein Flop von diesem Wochenende? Ja, oder?
Oder ist es ein einziges Tor machst, würde ich mal sagen, ja. Und die hatten ja so ein paar Alleingänge, ne? Also es ist ja nicht so, als hätten sie nur aus der zweiten Reihe irgendwie versucht, abgefälscht zu schießen oder Abfälscher zu konstruieren, sondern sind ja auch ein paar Mal allein aufs Tor zugelaufen. Ne?
Also muss man auch sagen, insgesamt ist diese Serie einfach top, ne? Also das Torwartduell, a hell of a Torwartduell.
Ja, stark von dir.
Und im ersten Spiel zu Null von Heljanko, ja, Rudacek raus, dann, ja, Ančička sieht auch nicht gut aus bei dem Gegentor, dass er dann noch schluckt bei dem ersten gleich. Und dann kommt Rudacek so zurück und jetzt kommt Heljanko wieder so zurück. Und ja, das kann eben über 7 gehen und ich finde es gut, dieses Hin und Her auch nicht vorauszusagen. Du hast am Anfang gedacht, boah, Ingolstadt gleich mal drüber gefahren, dann kommt Köln zurück, dann antwortet Ingolstadt wieder. Also völlig, völlig unmöglich jetzt vorauszusagen, ob es jetzt heute schon vorbei ist oder ob es dann über 7 geht und wer weiterkommt. Ich finde es ein geiles Halbfinale.
Ja, bleiben wir kurz in der DEL, wobei das ja nur halb DEL ist, aber Arno Tiefensee hat einen Vertrag in Dallas unterschrieben. Das ist nicht ganz überraschend, aber auch da, wie bei Samanski geht, natürlich warten wir mal ab, ob er denn wirklich eine Chance in der NHL kriegt. Da hat ja Samanski als Feldspieler sogar eigentlich noch einfacher als ein Torwart.
Ja, wobei es jetzt schon cool ist, dass in dieser Saison zwei, die auch wirklich starke Leistungen gezeigt haben, die noch U23 sind, die es verdient haben, dann auch diesen Schritt jetzt gehen. Also erstmal diese Unterschrift ist ja wirklich der erste Schritt. Okay, du bist in der Organisation schon mal drin und nicht vergessen, als U25-Spieler dann in die AHL rüber zu wechseln aus der DEL ist auch nicht so schlecht, wenn es da nicht klappen sollte in der NHL. Aber allein die Chance zu haben in der Organisation, Tiefensee wurde ja auch gedraftet von den Dallas Stars, Samanski geht jetzt so rüber, finde ich super.
Ja, absolut. Und gerade als Torhüter ist es ja eher unwahrscheinlich, dass man in den jüngeren Jahren schon einen Job kriegt. Das heißt, selbst wenn er jetzt ein oder sogar zwei Jahre noch in der AHL verbringen würde, wäre das, finde ich, erstmal kein Rückschritt für ihn. Ne?
Nee, auf jeden Fall nicht. Dann schauen wir in die DL2, oder? Fangen wir mit dem Flop an oder dem Top? Ich meine, wir müssen einen Flop machen. Also Kassel ist halt einfach zum dritten Mal in Serie Hauptrunden Erster geworden. Jetzt schon wieder raus. Also es war jetzt auch zum zweiten Mal, dass sie im Halbfinale ausgeschieden sind. Also gehen raus gegen Dresden, die Offensive nicht gut genug. Klar, Danny Austin-Birken hat super gehalten bei den Eislöwen. Aber dennoch immer als Favorit eigentlich schon in die Saison reinzugehen, das in der Hauptrunde dann auch zu bestätigen, Erster zu werden. Und jetzt zum dritten Mal in Serie eben nicht aufzusteigen, das ist auf jeden Fall ein Flop.
Und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie sie am Freitag gespielt haben. Ne? Also man muss schon sagen, die ersten 5 Spiele waren relativ ausgeglichen. Immer nur ein Tor, waren ja auch Verlängerungen bei und sowas. Die hätten wirklich in beide Richtungen gehen können. Aber jetzt dieses Spiel 4-0 und wir reden jetzt nicht immer nur über das Ergebnis, wenn wir uns auch mal die Statistik anschauen. Also das ist wirklich, finde ich, für ein Spiel, wo du ja gewinnen musst, fand ich den Auftritt von Kassel relativ unwürdig, muss ich sagen. Also wenn wir uns das anschauen, das waren insgesamt 42-16 Schüsse. Also, weiß ich nicht. Und am krassen fand ich eigentlich das letzte Drittel. Du bist davor rauszufliegen und kriegst ja nur vier Schüsse aufs Tor. Das finde ich schon extrem wenig.
Ja, und also ist natürlich jetzt immer einfach zu sagen, ja, die Strategie war wieder falsch, jetzt auch diese großen Namen zu holen, ne? Wolf und Seidenberg war ja dann schon auch in dieser Serie dreimal Olympiasilber mit dabei, ja, aus den Birken ist jetzt auch im Finale und hat stark gespielt und Wolf und Seidenberg haben, denke ich, die Erwartungen nicht erfüllt. Es ist halt dann doch schon eine Geschichte, die beiden haben lang nicht Eishockey gespielt, also Seidenberg ja noch länger als Wolf und auch für die DL2, das hat das, glaube ich, gezeigt, reizt dann nicht, wenn du nicht wirklich unter Wettbewerbsbedingungen vorher trainierst oder auch spielst, die Spielpraxis hast. Ich habe jetzt auch von jemand gehört, der da deutlich mehr Ahnung hat als ich, selber als in der Verteidigung gespielt hat, dass halt bei Seidenberg auch teilweise die Gap-Control einfach nicht gepasst hat. Also, dass du brauchst einfach diese Matchpraxis auch, um drin zu bleiben. Das war ein überragender Spieler, Jannik Seidenberg, überhaupt keine Frage. Das war auch einer, der immer fit war. Der hat sich auch hundertprozentig, denke ich, fit gehalten jetzt in der Zeit, wo er nicht gespielt hat. Aber du brauchst einfach die Spielpraxis. Und ja, Kassel hat sich, will nicht sagen, da wieder blenden lassen, aber es war unterm Strich halt, letztes Jahr war es dann mit Bill Stewart, da war es halt auf der Trainerposition, aber da eher auf den Namen zu gehen und nicht zu schauen, okay,
was bringt das was? Die ganzen Spieler, die letztes Jahr alles so verpflichtet haben, McCauley und sowas, die hatten doch irgendwie von Januar an noch 5 Spieler, die eigentlich in der Saison schon DL gespielt haben, noch geholt. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, das hat irgendwie die Kabine nicht gut gemacht, oder ob das dieses Jahr auch so war. Was man natürlich nicht vergessen darf, die hatten jetzt auch relativ viele Ausfälle. Ne? Es war schon so ein Käusner gefehlt, Garland, Keck, Kaninen und so. Also da haben wirklich schon diverse Leute gefehlt, die schon in den vorderen Reihen und als Leistungsträger eingeplant waren. Allerdings muss man sagen, zumindest wenn man sich die Aufstellung ansieht, sie haben immer noch mit 4 vollen Reihen gespielt. Es ist nicht so, als hätten die da mit einer Rumpftruppe auflaufen müssen, der nach dem zweiten Drittel irgendwie der Tank leer ist. Ne? Aber ich fand, wenn du dir, zumindest ich habe ehrlich gesagt nur die Highlights gesehen und mir Statistiken angeguckt und Texte gelesen, aber da liest man und sieht man ja auch, dass eigentlich von Anfang an keine Energie da war in diesem entscheidenden Spiel.
Auf der anderen Seite dann top in der anderen Serie. Na klar, also eine Mannschaft kommt weiter.
Dresden ist natürlich auch ein Top, ne?
Dresden hatten wir schon. Dresden, Außenberg habe ich schon angesprochen. Aber logisch, Dresden haben wir, und vor allem Dresden haben wir thematisiert in den Best of Seven, oder du hast ja dann drüber geschrieben, insgesamt so, dass da halt einfach ein Eishockey-Standort in jeder Hinsicht heranwächst. Auch wenn es nicht klappen sollte jetzt mit dem Aufstieg, aber eine Top-Mannschaft in der DEL2, auch im Nachwuchs stark, 5 Sterne plus, also auch da wirklich ausgezeichnet. Ja. Also nicht nur irgendwie die Profimannschaft irgendwie gepampert, sondern einfach als Ganzes da ein ganz guter Standort. Und ich sage es nochmal, das wird, glaube ich, auch dem deutschen Eishockey gut tun, wenn da im Osten wieder einfach langfristig so ein Standort existieren würde. Und ja, sie spielen in der Defensive richtig stark. Danny Austenberg, ich meine, er ist mittlerweile 40, aber in der DL2 ein absolut überragender Torwart. Dann doch auch sicherlich viel mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe, die er da zeigt. Also Dresden im Finale, genauso wie Ravensburg. Und da müssen wir halt über die Verlängerungen sprechen, ne? Dass die halt einfach eiskalt sind. Ne? Also klar, haben sie zweimal deutlich verloren, jeweils in Krefeld, da die Hucke voll gekriegt. Aber ist ja egal, wenn du 4 Spiele gewinnst und auch dann die Verlängerung die einfach holst.
Ja, und da müssen wir natürlich auch über Krefelder Undiszipliniertheiten sprechen. Also das war ja ein 5-3 Überzahltor in der Verlängerung. Und in der Verlängerung 2 Strafen zu kriegen, dass du mit 2 Mann Unterzahl bist, da musst du wirklich schon was machen. Also das machen die Schiris ja nicht mal so nebenbei, gerade wenn dir das ausdroht. Ne? Und selber hatten die Krefelder halt auch eine schwache Überzahl. Also Ravensburg hat in dem Spiel 18 Strafminuten bekommen und Krefeld macht da gar nichts draus. Also die Special Teams haben auch dieses Spiel entschieden. Und natürlich die Verlängerung, ganz klar. Ist das Zufall? Weil eigentlich ist es ja normales 5-5 Eis. Okay, ich finde, in der Hauptrunde kann man schon mal sagen, eine Mannschaft kann vielleicht nicht so gut 3-3. Aber wenn das normales 5-5 Eishockey ist, weiß ich nicht, ob das was mit dem Spielerischen zu tun hat oder mit dem Taktischen, dann ist es vielleicht der Druck, der in der Verlängerung nochmal höher ist. Oder es ist auch einfach Zufall, dass dann die Tore auf der einen Seite fallen. Aber 3 Verlängerungen, alle verlieren, dann kommst du halt nicht weiter.
Ja, genau. Und dann ist es halt, finde ich, nie mehr Zufall, sondern dann, klar, wenn du es einmal schon gewonnen hast nach Verlängerung, das setzt sich dann irgendwie bei beiden auch im Kopf irgendwie fest, dass eine Mannschaft da schon einmal erfolgreich war. Das kann schon eine Rolle spielen, aber dann ist es auch halt nicht nur Zufall, sondern auch entsprechend, ja, die Kaltschnäuzigkeit dann in der Situation und auf der anderen Seite dann vielleicht so ein bisschen, ja, das Zittern dann auch vor der Niederlage. Haben wir also Ravensburg gegen Dresden im Finale. Ich muss sagen, wenn es jetzt wieder keinen Aufsteiger gibt, dann, ich habe jetzt geschrieben in der Kolumne in dem Best of Seven, dann können wir es auch gleich wieder lassen. Da habe ich gleich eine Antwort bekommen, auch eine Reaktion von Markus. Er hat gesagt, ja, findet er nicht. Also er findet auch, dass man den kleineren Standorten vielleicht mal eine Chance geben sollte. Und so meine ich es ja. Also dann können wir es in der Form lassen, ja, wenn es jetzt wieder keinen Auf- und Absteiger gibt. Da hätte ich schon ein Problem damit. Es ist vorher klar gewesen, wenn es eben Ravensburg machen sollte, dann sind sie kein Aufsteiger. Alles gut, aber wenn wir jetzt dreimal jetzt auch gewartet haben, mit 2-mal Augsburg und jetzt eben Düsseldorf, und jeweils heißt dann, doch kein Aufstieg, und da muss die Mannschaft, die eben schon runter war, so gedanklich, dann doch wieder einen DL-Kader zusammenstellen, was ja auch nicht optimal ist dann für die nächste Saison. Finde ich nicht gut.
Natürlich nicht, aber natürlich bleibst du trotzdem lieber in der Liga, ne? Also das ist ja völlig klar. Ne? Aber ich kann das natürlich aus neutraler Sicht verstehen, dass man sagt, jetzt muss es endlich mal einen Aufsteiger geben. Es kann so nicht weitergehen. Aus lokaler Sicht, na gut. Ich sag mal so, Danny Austenberg ist gebürtiger Düsseldorfer. Mehr sage ich jetzt nicht.
Also entweder Düsseldorf oder Dresden. Ist natürlich auch irgendwie, ja? Düsseldorf oder Dresden, Hauptsache Bayern, würde ich sagen.
Ja, so ist es. Klasse. Komm, gucken wir mal zu den Frauen. Da findet ja ein großes Turnier gerade schon die Weltmeisterschaft. Und ich würde mal sagen, die Ärzte topsten erstmal die Zuschauerzahlen. Also, dass die Spiele, wo die Tschechien mitspielen, die Gastgeberin, dass da relativ voll ist, ist ja klar. Aber wenn wir uns das mal insgesamt angucken, ich meine, selbst bei den Deutschlandspielen, die ja bei allem Respekt für die deutsche Mannschaft jetzt nicht die größte Star-Mannschaft sind, die man sich ja angucken kann. Und selbst diese Spiele haben im Schnitt knapp 5000 Zuschauer. Das finde ich schon echt beeindruckend, was da abgeht, ne, in Budweis.
Ja, Tschechien, Eishockeyland, ne? Auf jeden Fall. Sehen wir wieder jetzt auch bei der Weltmeisterschaft der Frauen. Haben wir letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft der Männer gesehen. Jetzt wieder, gut, kannst du auch sagen, das ist nah an Deutschland, ne? Da können deutsche Fans kommen. Auch die ungarischen Fans sind, die reisen eh gerne, aber die haben es auch nicht ganz so weit. Also dann bei den Spielen dann auch Fans jeweils dann eben von den jeweiligen Mannschaften, die spielen da. Aber andererseits dann eben auch insgesamt einfach viel Eishockey-Begeisterung, guter Zuschauerzuspruch. Ja, das ist auf jeden Fall ein Top. Was machen wir denn mit der deutschen Mannschaft? Erst Flop, dann Top oder insgesamt? Was sagst du zum ersten Wochenende?
Ja, schwierig. Also das Schwedenspiel war wirklich ein Flop, muss man sagen, weil es war nicht nur eine Niederlage mit 3 Toren, mit 2-5, sondern es war auch wirklich eine verdiente Niederlage. Ich fand, die Schwedinnen waren schneller, die wirkten bissiger, die wirkten taktisch besser. Ich fand, die haben in allen Belangen das Spiel dominiert und wirklich hoch verdient gewonnen.
Ja, das finde ich auch. Und man muss aber trotzdem sagen, das ist eine Niederlage, die vielleicht nicht einkalkuliert war, aber mit der man hätte rechnen können. Also die hat passieren können. Das war auch vorher klar. Ne? Schweden haben sie jetzt die letzten beiden Weltmeisterschaften jeweils geschlagen. Davor war Schweden ja sogar mal zweitklassig, aber die haben einige Spielerinnen, junge Spielerinnen, 18-Jährige, die jetzt nachkommen und die halt schon richtig gut sind und spielerisch Schweden gut, auch im Vorcheck sehr, sehr gut. Soll jetzt nicht irgendwie heißen, dass Deutschland dass da nicht mehr drin war. Also Deutschland hat weder gegen Schweden noch gegen Norwegen so gut gespielt, wie es zuletzt bei der Olympia-Qualifikation oder auch beim Deutschland-Cup war. Also da ist noch Luft nach oben. Aber zumindest dann top die Reaktion, den 5-2-Sieg gegen Norwegen, und damit müssen wir vor allem über die nominell dritte Reihe sprechen mit Feldmeier, Schiefer, Haider, die alle drei getroffen haben. Leider Franzi Feldmeier jetzt verletzt, also Weltmeisterschaft für sie vorbei. Das ist auch ein Rückschlag für Deutschland jetzt vor dem Spiel gegen Ungarn. Aber diese Reihe war gut, und dann hat er davor im Spiel gegen Schweden, war vielleicht die Welke-Reihe die auffälligste. Ja, und jetzt so ein kleiner Flop finde ich noch bis jetzt das Scoring der kluge Nix-Hadraschek-Reihe. Aber auch da kann man sagen, gut, wenn die jetzt noch nicht gescored haben, vielleicht kommt da noch was. Aber diese Leistung von den dreien aus der dritten Reihe, Feldmeier, Schiefer, Haider gegen Norwegen, zeigt halt auch wieder, dass Deutschland da im Sturm schon recht tief besetzt ist.
Ja, und ich finde, man muss zumindest bei dem letzten Tor über die zweite Reihe reden. Ne? Also die eine Welke-Schwester macht da 2 Blocks hintereinander, die andere bringt den Puck raus, dann fällt die eine wieder hinterher. Ich meine, klar, da war die Norwegerin noch ein bisschen schläfrig, hätten sie vielleicht doch verhindern können. Aber das war jetzt auch schon okay. Ich finde, das war jetzt nicht nur die dritte Reihe, aber die dritte Reihe war auf jeden Fall die beste. Einen anderen Flop habe ich noch. Was war denn da mit der Übertragung los? Und da ist natürlich leichter, bist du der Top, wie du das dann doch moderiert hast. Aber wer es nicht gesehen hat, das Weltbild, wie es ja immer bei Turnieren heißt, ist ausgefallen. Und
World
hat, der Arbeitgeber von Herrn Fetzer, nämlich Magenta, hat dann ja mit seiner Interviewkamera das Spiel dann gefilmt, aber natürlich starr von hinter dem Tor aus auf Eislevel, also quasi wie, als würde jemand am Plexiglas einfach sitzen. Da musste der Kollege, mit dem ich hier gerade spreche, das wirklich aus dieser Perspektive kommentieren. Und ich kann nur sagen, größten Respekt. Also du hast es echt geil gemacht, aber war, finde ich, auch nicht so einfach, oder?
Nee, vor allem, das ist halt dann im ersten Moment, denkst du so, okay, das Bild hängt. Oh, nervt. Allein schon, wenn das Bild mal kurz hängt, ja, oder mal Atmo weg ist oder so, denkst du so, ah, nicht gut. Dann hängt es halt länger und du kriegst auch so, okay, wir haben jetzt aktuell kein Bild, wir geben zu euch. Dann waren wir halt im Studio, wussten dann auch nicht, was los ist, und dann war das, finde ich, schnell gelöst und gut gelöst. Das ist dann auch immer so eine bisschen blöde Situation, weil du musst schon auch sagen, wenn du überträgst, ja, das ist jetzt nicht unser Fehler. Es kam einfach, wir haben halt nichts mehr bekommen. Wir konnten halt auch nichts senden, weil wir nichts mehr bekommen haben. Und dann
aber im Grunde genommen ist es natürlich den Leuten egal, die wollen das Spiel gucken.
Ja, genau.
Ob er jetzt den Fehler gemacht hat oder irgendein kanadischer Sender, ist den Leuten Latte. Die denken sich, ihr übertragt das Spiel, ich will es sehen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber andererseits musst du dann schon, glaube ich, auch dann klarstellen, okay, das liegt nicht an uns, sondern wir haben halt einfach da die Bilder nicht und versuchen jetzt das Beste draus zu machen. Und ich finde, dass dann auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehr schnell reagiert haben, dass wir das dann eben gemacht haben. Und ganz ehrlich, ich habe es mir gestern dann auch nochmal gedacht, wenn das jetzt nicht so nervig wäre für einen selber, natürlich, weil du das ganze Spiel sehen willst, und auch natürlich für die Leute, die zu Hause sitzen und das sehen wollen, dann macht das sogar fast ein bisschen Spaß, mit der Situation zurechtzukommen und zu sagen, okay, komplett, also noch nie so gemacht natürlich, Hintertorkamera, wirklich dann, also auch noch eben hinter dem norwegischen Tor, das heißt, die deutschen Spielerinnen waren dann halt wirklich 60 Meter weg dann von dieser Kamera und dann halt ja, da geschaut.
Passiert auf der Seite, die du nicht siehst, gibt es auch ein kontroverses Tor mit Videobeweis. Und, ja. Also ich habe mir auch gedacht, was kommentiert denn da jetzt? Ne? Aber wie gesagt, hast du echt gut gemacht. Also ja, ich fühlte mich angemessen unterhalten, sagen wir mal so.
Ja, besser ist es natürlich trotzdem dann aus der Führungskamera, würde ich schon sagen. Aber ich mag das einfach, wenn das ist, macht so Spaß an Live-Situationen. Irgendwas kommt, was nicht planbar ist, was unvorhergesehen ist und du musst halt dann einfach reagieren und das ist dann halt auch, ja, da kann man tüfteln. Am besten ist es natürlich immer, wenn man zu Hause nicht merkt, dass getüftelt wird. In dem Fall, glaube ich, hat man schon gemerkt, dass das jetzt keine Absicht war. Ja.
Ja, logisch. Also gucken wir mal auf den Rest des Turniers. Positiv mir aufgefallen an diesem Wochenende ist natürlich die norwegische Torhüterin. Also ich fand die jetzt gegen Deutschland nicht ganz so überragend, aber von Nyström hat immerhin am Sonntag beim 3-0 gegen Ungarn ein Shutout gefeiert und was für ein, das waren 45 Paraden, also großen Respekt.
Ja, die war ja auch letztes Jahr bei der B-Weltmeisterschaft, war sie ja schon so der Faktor, also war beste Torhüterin, hatte knapp 96% Fangquote und da hat sich ja Norwegen auch vor Ungarn durchgesetzt, auch da haben sie Ungarn schon geschlagen, Norwegen ist als Erster aufgestiegen, dann haben sie Frankreich geschlagen, Österreich geschlagen, die Niederlande haben sie auch nur knapp mit einem Tor Vorsprung geschlagen, aber eben ja, das hat dann jeweils gereicht und ich finde auch, dass sie gegen Deutschland jetzt zumindest nicht überragend gehalten hat, ja, der hat vier Gegentore kassiert und dann war noch ein Empty Netter mit dabei, aber ja, gut zurückgekommen und das heißt natürlich jetzt dieser Sieg von Norwegen gegen Ungarn, dass Deutschland heute jetzt gegen Ungarn schon ein Punkt reicht, denn wir gehen nicht davon aus, dass Norwegen gegen Schweden das abschließende Spiel gewinnt. Wenn eben Deutschland jetzt gegen Ungarn einen Punkt holt, dann ist man auch besser als die Ungarinnen. Und das, ja, bringt mich dann gleich zum Thema, denn ich muss jetzt eigentlich weg, weil ich kommentiere dieses Spiel ja. Wir haben in der Früh noch aufgenommen und wir haben gemeint, wir schaffen es, aber jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht und es gibt noch so viele Themen, die zu besprechen sind. Also, erst einmal, wenn ihr das jetzt hört, also ist vorausgesetzt, ihr seid bei Steady mit dabei, ne, und kriegt das schon immer mittags diesen Podcast, dann spielt eben gerade Deutschland gegen Ungarn. Also wenn ihr Zeit habt, dann schaltet da doch mal rein, dann hört ihr mich schon wieder. Also ihr könnt jetzt praktisch jetzt umschalten und hört mich dann wahrscheinlich, obwohl ihr mich jetzt gerade ja eh schon hört. Also es ist total verrückt.
Zeitschleife. Genau, alles Deutsch. Verrückt. Also. Ja, okay, da muss ich nicht alleine weitermachen. Gar kein Problem. Es gab ja gestern auch noch USA gegen Kanada, das absolute Topspiel. Ich verabschiede dich jetzt erstmal. Viel Spaß beim Kommentieren. Ich mache das mal hier alles zu Ende. Guck jetzt noch ein bisschen auf die Frauen-WM. Natürlich noch auf Europa und auf die NHL. Da ist ja auch was los. Also auf Wiedersehen, Herr Fetzer.
Ciao, ciao.
Ja, und dann mache ich direkt mit USA gegen Kanada weiter. Mir ist nämlich gerade mal aufgefallen, das ist ja ein historisches Spiel gewesen. Denn es wird wirklich wahrscheinlich zum letzten Mal für alle Zeiten, das muss man da so sagen, ein Spiel in der Vorrunde gewesen sein bei einer Weltmeisterschaft der Frauen zwischen Kanada und den USA, weil wenn jetzt bald die Gruppen umgestellt werden, dann werden die ja jeweils immer die Gruppenköpfe sein und sich wahrscheinlich nicht mehr vorher begegnen. Und dieses letzte Duell gewannen die Amerikanerinnen mit 2-1. Auffällig beide Tore von Verteidigerinnen. Erst Lee Stackline, im zweiten Drittel erhöht Megan Keller, im dritten verkürzt dann nochmal Laura Stacey nach einer Vorlage von Poulin. Aber hat nicht mehr gereicht für Kanada. Die Amerikanerinnen hatten auch deutlich mehr vom Spiel und werden diese Gruppe jetzt relativ sicher gewinnen. In der anderen Gruppe, wir sprachen schon drüber, Schweden ganz stark, ist jetzt schon Erster eigentlich durch. Ist natürlich nicht gut für die deutsche Mannschaft, aber gut, so ist es halt. Dann haben wir Japan, also spielen auch ein ganz gutes Ding, haben natürlich jetzt nicht alles gewonnen, aber ich finde es echt ordentlich, wie die spielen. Negativ natürlich die Ungarinnen, noch kein einziges Tor geschossen. Ja, sind natürlich Aufsteigerinnen, aber ein bisschen mehr hätte ich mir eigentlich schon erwartet, weil ich fand die beim Deutschlandcup und bei der Olympia-Quali eigentlich ganz gut, muss man sagen, aber jetzt kein einziges Tor gegen Norwegen 0-2 verloren. Bei den Tschechien weiß ich nicht, was ich von denen halten soll. Guter Start gegen die Schweiz. Dann waren es natürlich jetzt auch schwierige Gegner, aber ich fand auch die Niederlage gegen Finnland war ein bisschen überraschend, ein bisschen hoch auch. Und andererseits sind die Finnen dann natürlich wiederum top. Schauen wir mal nach Europa. Dort war nämlich auch einiges los. In Schweden ist Brynäs im Finale, setzt sich mit 4-1 in der Serie gegen Skellefteå durch. In der anderen Serie führt Luleå mit 3-2 gegen Frölunda. Übrigens in der zweiten Liga in Schweden geht es richtig rund. Uns ist ja wirklich aufgefallen, wahrscheinlich ein bisschen spät, aber dass ja gar keine einzige Mannschaft aus Stockholm in der ersten Liga ist. Also die große Hauptstadt ist nicht vertreten. Aber das könnte sich jetzt bald ändern, denn im Finale der zweiten Liga, der Allsvenskan, spielen Djurgården gegen AIK. Da reden wir die Tage aber nochmal drüber, weil da geht's richtig rund. Auf nach Tschechien. Das ist natürlich ein Top für Brünn, denn, oder Brno, wie man sagen muss, gewinnt das 7. Spiel. Sparta Prag ist dann ein Flop, ist raus als Hauptrundenmeister und als das Team, ja, das ist das größte Team Tschechiens, was ja endlich mal wieder Meister werden wollte. Aber das entscheidende Spiel ging jetzt zu Hause mit 1:3 verloren. Das Spiel 7, bittere Sache. In der Schweiz wiederum, Top Lausanne hat das 1:3 noch gedreht, ist jetzt im Finale. Dominik Cahun allerdings in der kompletten Serie ohne Punkt. Schon ein bisschen verrückt. Im Viertelfinale war er ein der beste Center, war sogar Topscorer der ganzen Liga und jetzt im Halbfinale macht er nicht einen einzigen Punkt. Dafür aber Kollege Suomela, der hat 10 Punkte gemacht im Halbfinale, allein im entscheidenden 7. Spiel 2+2, richtig stark und auf nach Österreich. Ein nächstes Top ist Salzburg, nämlich Red Bull ist wieder Meister, gewinnt 4:0 in der Serie gegen Klagenfurt, deswegen ist Klagenfurt ehrlich gesagt ein Flop. Ja, kein Vorwurf, wenn man gegen Salzburg im Finale verliert, aber 4:0 und der kompletten Serie nur 2 Tore schießen, das fand ich jetzt nicht so richtig überragend. Es gibt allerdings auch noch einen Flop aus Europa, nämlich Toppi Rönni hat einen Vertrag bekommen und der ist ja ein verurteilter Vergewaltiger und wir haben ja schon häufiger mal drüber gesprochen. Ja, zweite Chancen im Leben sind schön, aber man muss sich trotzdem überlegen, wem man da so verpflichtet, denn wie wir es immer sagen, Profisport zu machen ist ein Privileg und kein Menschenrecht. Auf in die NHL nach Nordamerika. Dort gibt es nämlich gute Nachrichten von Tim Stützle. Der Kollege hatte ja nicht die einfachste Zeit. Einerseits hat sein Team wirklich stark gespielt. Die Senators haben sich ja für die Playoffs qualifiziert zum ersten Mal seit 1800 irgendwas. Aber Stützle hatte daran jetzt nicht den allergrößten Anteil, zumindest wenn wir das in Punkten und Toren rechnen und anscheinend auch so von den Spielen her. Stützle hat nämlich gestern Abend nach dem Sieg gegen Philadelphia gesagt, dass er ein Gespräch mit dem Trainer hatte und der Trainer jetzt nicht so richtig begeistert war von seinen letzten Leistungen, aber gestern Nacht konnte er das zumindest, denn Stützle macht erst ein Tor, dann bereitet er kurz vor Schluss den Ausgleich vor und dann macht er in der Verlängerung den Siegtreffer und was das für ein Tor war, absolut vom Feinsten, ein Powerplay-Tor mit 4 direkten Pässen und dann noch eine Direktanlauf von Stützle, richtig stark, also war nötig, dass Tim Stützle kurz vor den Playoffs nochmal ein Erfolgserlebnis hatte und das hat er jetzt gehabt. JJ Peterka wiederum hat am Wochenende in beiden Spielen wieder getroffen, ist richtig, richtig stark unterwegs, allerdings ist das natürlich trotzdem extrem bitter für Buffalo, also zumindest für den Manager, weil die Sabres fangen an, Spiele zu gewinnen und gewinnen jetzt sogar sehr, sehr viele in der Formtabelle, sind so weit oben, aber weil sie ja vorher so viel vergeigt haben, haben sie gar keine Chance mehr in die Playoffs zu kommen, klettern aber jetzt in der Tabelle, entfernen sich immer weiter vom letzten Platz und haben dann natürlich schlechtere Chancen auf einen hohen Draftpick. Bisschen bitter gelaufen, ehrlich gesagt, mal wieder für Buffalo, aber zumindest JJ Peterka überragend drauf, wird einen sehr, sehr dicken Vertrag unterschreiben, wird ein reicher Mann werden, wird deswegen nicht zur Weltmeisterschaft fahren, aber trotzdem, für ihn ist das persönlich eine ganz gute Saison, trotz der Verletzung. Winnipeg ist natürlich das nächste Top, nämlich die Jets haben die President's Trophy gewonnen, sind also Hauptrundenmeister, das kann ihnen nicht mehr genommen werden. Zum ersten Mal seit, was war da, habe ich eben gelesen, 2012 oder so, oder 2011, ist damit ein Team aus Kanada ganz oben. Allerdings haben die Jets verloren gestern und da ist ein Flop der Hellebuck-Fehler, also das war jetzt gar nicht vor dem Spiel gestern gegen Edmonton, sondern das war davor im Spiel von Chicago. Also Connor Hellebuyck, wir loben ihn ja immer wieder, wie unfassbar stark er ist, dass er der beste Torwart der Welt ist, natürlich auch der NHL. Aber das war ein Fehler, er kommt da raus, spielt einen Fehlpass, das Tor ist mehr oder weniger leer. Also das hätte ich von dem Kollegen jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber gut, jeder darf mal einen Fehler machen. Und auch gestern gab es eine Niederlage für Winnipeg gegen Edmonton. Und da nehmen wir uns mal Herrn McDavid raus. Den hatten wir ja letztens schon mal gefeiert, dass er so gut zurückgekommen ist. Er hat ja im ersten Spiel nach seiner Verletzung 3 Vorlagen gegeben, im zweiten dann 4, gestern wieder 2, macht also 9 Punkte in den ersten 3 Spielen nach seiner Verletzung. Also der Kollege ist wieder on fire. Wann Dreiser zurückkehrt, wissen wir noch nicht. Es gab ja jetzt einen Call und er hofft natürlich, dass er genau zu den Playoffs wieder da ist, aber zumindest McDavid ist vorher jetzt schon mal da. Trotzdem wird er keine Chance mehr haben, richtig ins Scoring-Rennen einzugreifen. Dafür hat er einfach zu viele Spiele verpasst und ganz oben steht jetzt Nikita Kucherov wieder, unser nächster Top. 2 Tore wieder am Wochenende gemacht und wie die NHL uns mitteilt, war das 50. Multi-Goal-Game vom Kollegen, der jetzt ganz allein vorne ist in der Scorerliste. Top auch wieder Mitch Marner, hat ein Siegtor gemacht für Toronto gegen Montreal und generell diverse Tore und Vorlagen in den letzten Spielen, der ist richtig gut drauf und auch die LA Kings, also da kommt was auf die Oilers zu. Am Wochenende wieder 11 Tore geschossen, 6 der letzten 7 gewonnen, die sind pünktlich zu den Playoffs richtig on fire und auch David Pastrnak ist gut, also Boston insgesamt nicht, haben wir gerade drüber gesprochen, aber er zumindest mit 5 Toren und 10 Vorlagen, wie ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, in den letzten 5 Spielen, also der ist nochmal richtig heiß drauf. Und Jeff Skinner müssen wir natürlich als Top nennen, der erlebt nämlich jetzt bald wirklich seine allerersten Playoffs, der Mensch ist längst über 30, hat hat diverse Jahre, mehr als ein Jahrzehnt in der NHL gespielt, aber er hat noch nie Playoffs erlebt, weil er in der Zeit in Carolina war, wo da nicht viel lief und dann in Buffalo läuft ja eh nichts. Und jetzt in Edmonton soll es endlich klappen und es wird auch klappen. Was haben wir denn sonst noch aus der NHL? Ja, genau, wir haben den, das ist natürlich jetzt nicht wirklich NHL, sondern eher AHL, aber Gabriel Landeskog hat doch ernsthaft sein Comeback gefeiert, aber noch nicht bei den Avalanche, sondern im Farmteam der Avalanche. Und der Mann hat ja mehr als 2 Jahre jetzt gefehlt und eigentlich haben wir alle gedacht, das wird nichts mehr, es ist Karriereende, die Verletzung ist zu hart, aber er ist zurückgekommen, war sogar wirklich gut und soll vielleicht jetzt bald wieder in der NHL spielen. Also für ihn freut es mich sehr, er ist ein netter Kerl, zumindest so, was man so von außen mitkriegt. Und ja, wer so lange fehlt, das finde ich dann echt beeindruckend, dass man da 2 Jahre lang sich echt denkt, komm, ich schufte mir hier nochmal einen ab, um es irgendwie zu schaffen, weil, sind wir mal ehrlich, er hatte alles schon gewonnen, ne? Er ist Stanley Cup-Sieger, er hat genug Geld auf dem Konto, er hätte es nicht mehr machen müssen, aber er hat sich wirklich zurückgekämpft. Und hoffen wir, dass er bald auch NHL spielt. Bleiben wir kurz in der AHL, denn Maxi Schuber hat 6 Spiele in Folge gepunktet, eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt mit 31 Punkten, für einen Verteidiger nicht verkehrt. Also klar, die ganze Saison war er jetzt auch nicht so gut. Er hatte sich ja schon mal erhofft, dass er nochmal irgendwie einen Call bekommt und in die NHL gehen kann, zumindest für ein paar Spiele. Hat dieses Jahr nicht geklappt, aber zumindest war er jetzt am Ende ganz gut in Form. Vielleicht klappt es ja dann nächstes Jahr. Und noch schnell ein Blick in den Juniorenbereich. Julius Sumpf ist nämlich weiter richtig heiß drauf. Also er hat ja in der ersten Runde mit seinen Moncton Wildcats schon ordentlich gepunktet und jetzt in der zweiten Runde sieht es wieder gut aus. In beiden Spielen jeweils ein Tor, eine Vorlage, also 4 Punkte insgesamt und damit gehört er wirklich aktuell zu den besten Scorern der ganzen Quebec League. Aber wir müssen natürlich auch wieder über Gavin McKenna reden in der WHL. Wieder 2 Tore gemacht, also der punktet natürlich durch und durch und durch. Ich glaube, ich bei 248 Spielen in Folge mit Punkt. Aber was der heute Nacht für ein Tor gemacht hat, schaut euch an. Social Media ist voll davon. 2 Unterzahl-Tore gemacht und das eine war wirklich absoluter Wahnsinn, wie er da den Konter fährt, sich um die eigene Achse dreht. Also auf den Mann können wir uns wirklich schon sehr freuen. Da wird in den nächsten Jahren mal richtig einer hochkommen. Und dann zum Abschluss nochmal zurück nach Deutschland. Auch da nochmal zum Jugend-Eishockey, denn die U17 der Jungadler Mannheim ist deutscher Meister geworden, gewinnt die Serie gegen Dresden. Relativ klar, muss man sagen, waren 3 Spiele, 5-3, 7-4. Gut, da lagen die Mannheimer mal kurz zurück, aber haben es dann doch wieder gedreht. Und am Ende ein 6-2 ist der 2. Titel in Folge für die Jungadler, die ja dieses Jahr auch schon wieder die U20 gewonnen haben. Also in Mannheim wird weiter gute Jugendarbeit gemacht. Jetzt ist nur die Frage, ob diese Spieler irgendwie dann auch mal den Weg zu den Profis finden. Das war's dann, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir so halbwegs alles abgefrühstückt. Falls ich irgendwas vergessen habe, werden wir das die Tage nachreichen. Aber ja, der Fetzer kommentiert jetzt also schnell, schnell rüber, Leute. Ne? Ab zu Magenta. Schaut euch an, was die deutsche Mannschaft gegen Ungarn macht. Und schaut euch an, ob der Herr Fetzer vielleicht heute mal aus einer richtigen Kamera kommentieren darf. Oder ob da vielleicht mittlerweile einer mit dem Handy filmt, der an der blauen Linie steht und der Fetzi das dann so machen muss. Aber auch das würde er hinkriegen. Da mache ich mir keine Sorgen. Also, das war's für heute. Macht es gut. Bis morgen. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.